Jawohl, das Thema wurde schon verraten. Lass die Freude raus, ist heute Morgen das Thema am 3. Advent. Sich wieder auf Weihnachten freuen können, wie ein Kind. Wer wünscht sich das von uns nicht? Aber irgendwie gelingt es uns Erwachsene nur noch ganz selten. Kein Wunder, Kinder kriegen in der Regel das Weihnachtsgeld nicht gekürzt. Ich jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich kein Freudenkiller. Und auch ein paar andere Stressfaktoren. In der Vorweihnachtszeit bleiben Kinder erspart. Der erste Schnee kommt. Wir Erwachsenen denken an Winterreifen. Und wie mit dem Auto wegkommen. Kinder freuen sich über die Schneeflocken, freuen sich, wenn sie im Schnee spielen können. Richtig schön. Adventslichter, sich an ihnen erfreuen. Das Weihnachtsgebäck wieder ohne Gewissensbisse essen können, das wäre doch was. Bei uns Erwachsenen ist das oft anders. Das Drumherum des Weihnachtsfestes nervt oftmals bis zur Erschöpfung, sodass die Freude abgewürgt wird. Man müsste wieder zum Kern der Sache, zum Wesentlichen durchdringen können. Vielleicht käme die Freude dann zurück. Diese ungekünstelte, diese echte Weihnachtsfreude, die Menschen singen und tanzen lässt. Manchmal bricht solche Art von Freude erst dann richtig durch, wenn es vorher ganz schwierig und notvoll zugegangen ist. Von so einer Situation berichtet uns Lukas im ersten Kapitel seines Evangeliums in den Verse 63 bis 79. Es ist der sogenannte Benediktus. Der Lobgesang des Zacharias. Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Von diesem Augenblick an konnte Zacharias widersprechen und er lobte Gott. Überall, wo man davon hörte und im ganzen Bergland von Judäa wurde darüber gesprochen, erschraken die Leute. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Gott hat bestimmt etwas Besonderes mit ihm vor. Erfüllt vom Heiligen Geist verkündigte Zacharias, der Vater von Johannes, was Gott ihm gezeigt hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Aus dem Königshause seines Dieners David hat er uns den starken Retter geschickt. So hatten es seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündigt. Er wird uns von unseren Feinden erretten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Gott war mit seinen Vorfahren barmherzig, er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat, der auch für uns gilt. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen. Als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und sein Kommen vorbereiten. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt sein Licht zu uns. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Nacht und Todesfurcht leben, und es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Soweit von Zacharias, dieser Lobgesang, wie er die Freude rausgelassen hat. Dieser Freudenausbruch hat eine Vorgeschichte. Ich skizziere die Vorgeschichte in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt, Zacharias und seine Frau Elisabeth waren fromme Menschen. Er war Priester, versah gewissenhaft und treu, wahrscheinlich schon jahrelang diesen Dienst. Beide waren in die Jahre gekommen und auch sie hatten, wie man manches Mal so schön sagt, ihr Päckle zu tragen. Ihre Ehe ist kinderlos geblieben. Und inzwischen war Elisabeth im Grunde zu alt für Kinder. Persönlich blieb ihnen dieses Glück versagt und auch in äußere Belange in der Situation des Volkes Israels sah es nicht besonders rosig aus. So wie heute eben auch. Die Römer hielten das Land besetzt. Zukunft wurde in Israel kleingeschrieben. Wen wundert's, dass Zacharias seinen Dienst wahrscheinlich routinemäßig innerlich resignierend gemacht hatte. Und man muss nicht Priester sein, um in so eine Situation hineinzugeraten. Vielleicht müsst ihr euch heute Morgen auch eingestehen, ja, so ähnlich illusionslos ist meine Situation eigentlich auch. Der zweite Abschnitt der Vorgeschichte, dann kommt es zur Begegnung mit Gott. Es ist der Bote Gottes, der dem Zacharias erscheint. Ein Engel kommt, einer, den Gott beauftragt hat. Und diese Begegnung passiert mitten im Alltag. Zacharias hat wahrscheinlich mit allem gerechnet, nur mit dem nicht. Und polemisch gesagt, wo kämen wir denn hin, wenn wir bei unseren Gottesdiensten noch damit rechnen würden, dass Gott uns begegnet. Das wird uns ja total aufschrecken. Merkt ihr, wie ähnlich unsere Situation ist? Jedenfalls den Zacharias hat das in seine Grundfeste erschüttert. Es reißt ihn heraus aus seiner Alltagsroutine und schüttelt ihn durch. Es ist, als würde man eine Sprudelflasche heftig schütteln. So wie ich die jetzt schüttel, diese Naturparkquelle. Dann beginnt der Inhalt, man sieht es ein bisschen, der beginnt lebendig zu werden. Es prickelt und es entsteht ein immenser Druck, der sich äußern will, der eigentlich raus muss, der raus will. Zurück zu Zacharias. Zunächst verschlägt es ihm buchstäblich die Sprache. Kein Wort kommt aus seinem Mund heraus. Es ist wie bei einer Sprudelflasche, die noch fest verschlossen ist. Zacharias ist stumm. Wir können jetzt drüber rätseln, ob es eine Strafe war von Gott für seinen Kleinglaube, so sagen manche Ausleger, oder ob es einfach eine pädagogische Maßnahme war, für eine Zeit lang stumm zu sein, den Mund halten zu müssen, nichts mehr reden zu können. Das hat ja auch was. Und da kann dann Gott auch zu einem reden. Ich habe immer wieder schon Schweigetage gemacht in Bettberg. Kein Wort reden, beim Essen nicht reden, sonst nicht reden. Schweigen. Ist interessant, man kommt da in eine andere Lebenssituation hinein und kriegt einen anderen Zugang für die Ohren und fürs Hören. Ganz interessant. Was soll's uns und Zacharias, bleibt nichts anderes übrig, als das so zu akzeptieren und uns in das Unvermeidliche zu schicken. Der dritte Abschnitt der Vorgeschichte. Zacharias erlebt eine Zeit, in der jetzt Gott intensiv an ihm arbeitet. In der Zeit seiner Stummheit hat Zacharias viel Zeit für eine innere Zwiesprache mit seinem Gott, und das hat Gott so gewollt. Er bereitet den Zacharias vor. Der Sohn von Zacharias und Elisabeth, der soll ja ein ganz besonderer sein. In besonderer Weise dem Heil Gottes, Jesus, den Weg bereiten. Darauf müssen die Eltern ihn dann vorbereiten. In dieser Zeit reift bei Zacharias offensichtlich die Erkenntnis, dass Gott Großes an seinem Volk getan hat. Neue Erkenntnisse werden ihm geschenkt, neue Horizonte tun sich für ihn auf. Ich habe es ja vorher vorgelesen. Er begreift mehr und mehr von dem genialen Heilsplan Gottes mit seinem Volk. Nimmer die Römer sind das Letzte, die das Land in Beschlag genommen haben. Gott ist der Erste und der Letzte, der alles im Griff hat. Er begreift mehr und mehr von dem genialen Heilsplan Gottes mit seinem Volk. Soweit die Vorgeschichte. Und dann ist es soweit, der Sohn wird geboren. Aber noch löst es die Zunge von Zacharias nicht. Eine wichtige Bewährung steht noch aus. Nach altem Brauch soll der Sohn beim Beschneidungsfest den Namen des Vaters bekommen. Das war damals so üblich. Wird Zacharias jetzt der Verheißung Gottes trauen und gegen die geheiligte Tradition den Namen benennen, den Gott ihm beauftragt hat? Die Verwandtschaft reagiert einigermaßen hektisch und irritiert, als zunächst Elisabeth, sie kann ja reden, den Namen Johannes nennt. Der Vater wird gerufen. Er soll in seiner Autorität alles richtig stellen. Zacharias lässt sich eine Tafel geben und schreibt darauf, er heißt Johannes. Und dann passiert es. Dann passiert es, wie wenn man nicht gut, wenn man eine gut durchgeschüttelte Flasche. Es sprudelt nicht über. Ich hätte noch mehr schütteln müssen. Es sprudelt drüber. Genau. So war das bei Zacharias. Es ist, als wenn einer Sprudelflasche der Schraubverschluss geöffnet wird. Das, was drin ist, diese Freude, die in Zacharias steckt, die muss jetzt raus, die kommt raus, das muss in die Welt. Was da aus seinem Mund kommt, ist ein Lobpreis und ein Dank erster Ordnung. Ähnlich wie bei Maria, wir hatten es letzten Sonntag besprochen, bei deren Lobgesang. So jetzt auch bei Zacharias. Interessant ist, Zacharias gibt jetzt keine Interviews, keine Statements über das Phänomen seiner Sprachlosigkeit. Er gibt auch kein Statement, wieso er womöglich die Sprache verloren hat und sie jetzt wieder da ist. Er ist einfach überwältigt von Freude und von Dank. Damit wird es klar sein, nicht wegen seiner wiedergewonnenen Sprache ist Zacharias so aus dem Häusle. Nein, sein Lobpreis gilt Gott, weil nun beginnt, dass Gott den Vätern versprochene großartige Heil an seinem Volk zu erfüllen. Gott schenkt Heil. Das ist der Grund überschäumender Freude. Und diese Freude muss raus, diese Freude muss sichtbar werden. Das Ventil muss geöffnet werden. Vermutlich ist das manches Mal auch unser Problem. Wir trauen uns nicht. Nur ja, alles selber fest im Griff haben. Nur kontrolliert bleiben, nur nicht die Kontenance verlieren, auch in unserem Glauben, ja auch mit Jesus. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben nicht verlieren und deshalb bleibt der Verschluss zu, die Flasche verschlossen, die Freude bleibt eingesperrt. Das ist seriös, aber es ist gut heidnisch. Deshalb fehlt unserem Christsein oft die Spritzigkeit und das Überschäumende und Ansteckende des Menschen zu eigen ist, die Grund zur riesengroßen Freude haben. Vielleicht muss man sagen, sich an der Stelle noch mal freuen können, wie damals, als man Christ geworden ist, als man Jesus kennengelernt hat. Und wenn man mit solchen Leuten zusammen ist, die frisch bekehrt sind, die stecken einen in aller Regel an mit dieser Jesusliebe, mit dieser Jesusfreude. Und nennt mir eine Sache in der Welt, die größeren Anlass zur Freude gibt, ihr findet keine. Als Überschrift über die Predigt habe ich gewählt, lass die Freude raus. Noch drei kurze Stichpunkte. Lass die Freude raus, denn Erlösung ist geschehen. Ja, der Ulrich hat es ja vorher auch schon ein bisschen karikiert. Wir wissen ja alle, wir sind erlöst. Und das reißt niemandem vom Hocker. Wir haben uns an den Zustand gewöhnt. Es ist uns zur Routine geworden. Wem das Gefühl dafür, mal verloren gewesen zu sein, noch nicht abhanden gekommen ist, für den bedeutet es noch alle Seligkeit der Welt, gerettet zu sein. Aber weithin haben wir auch gerettet sein mit kontrolliert leben, mit anständig sein, gleichgesetzt, da gibt man uns viel Mühe und es ist auch oft reichlich anstrengend, immer anständig sein zu müssen. Aber das ist ja eben gerade gar nichts, was uns Freudesprünge machen lässt, dass man immer anständig sein muss, oder? Es gibt zwar noch etliche in unserem Land, die mit ganzem Ernst Christ sein wollen, so die Betonung mit ganzem Ernst, aber sie haben das offensichtlich auch falsch verstanden. Sie sind mit ganzer Hingabe und Entschiedenheit Christen, aber dafür schauen sie so aus, wie sie sein wollen, mit Ernst, trübsinnig. Sie wirken zu ernst, dass man den Eindruck gewinnen müsste, Christen haben nichts zu lachen, Christen müssen, wenn sie lachen, in den Keller gehen. Zacharias aber kann lachen und jubeln. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Aus dem Königshause seines Dieners David hat er uns den starken Retter geschickt. Und bald singen es die Menschen wieder weltweit das berühmteste und, wie ich meine, weit verbreitetste Weihnachtslied von der Stille Nacht. Ich weiß, dieses Lied von der Stille Nacht ist bei manchen verpönt und ich bestreite ihm eine gewisse Trivialität und Sentimentalität auch nicht ab. Aber es gibt einen Satz in der zweiten Strophe, der hat es in sich. Den kann man gar nicht oft genug laut hinausjubeln. Nämlich, Christ, der Retter, ist da. Kennt ihr das nicht? Ach, heieiei. Das zweite, lasst die Freude raus, denn Gott erfüllt alle seine Zusagen. Gott hat mit uns seinen Bund geschlossen. Wir wissen aus der Geschichte, dass es wichtig ist, gute Bündnispartner zu haben. Das ist ja der Zelensky, chattet er um die Welt, um seine Bündnispartner bei Laune zu halten und bei der Stange zu halten, dass ja die Munition nicht ausgeht und die Waffenarsenale dann alle parat sind, um den Russen Paroli zu bieten. Die Ukraine braucht verlässliche Bündnispartner und es bröckelt jetzt. Nicht nur wegen Viktor Orban, auch an anderer Stelle. Ich habe den Eindruck, wir sind kriegsmüde. Und ich persönlich bin es eigentlich auch, denke ich, es nicht besser, das sinnlose Blutvergießen zu beenden und beim Status quo einen Waffenstillstand zu schließen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Zelensky meint es nicht, er setzt auf Bündnispartner. Netanyahu setzt auch auf Bündnispartner, hauptsächlich auf die Amerikaner, die treu zur Seite stehen, die immer noch ihr Veto einlegen, wenn alle gegen Israel abstimmen oder sich enthalten, wohl dem, der verlässliche Bündnispartner hat. Und das gilt nicht nur für eine Regierung aus der Wirtschaft und aus internationalen Beziehungen, wissen wir, wie wichtig das ist. Wir haben einen verlässlichen Partner. Und wir müssen deutlich sagen, Gott hat diesen Partner nicht. Wir Menschen sind an seiner Seite keine verlässlichen Partner. Wenn wir auf uns schauen und dann entsprechende Rückschlüsse ziehen, dann muss uns Angst und Bange werden. Aber nun hat Gott in der Geschichte bewiesen, er ist treu. Er löst alle seine Zusagen ein. Und weil das so ist, können wir ganz gewiss sein, so real wie Jesus auf die Erde kam, so real wird er wiederkommen und sein Reich vollenden, denn Gott hat es zugesagt. Wir reden ja manchmal davon, aber wir rechnen kaum jemals wirklich damit. Das sollten wir aber tun. Denn wer wirklich eine lebendige Hoffnung hat, der ist nicht auf Endzeitkatastrophe fixiert, sondern blickt mit großer Freude in die Zukunft. Übrigens, lebendige Hoffnung heißt, wir wissen, dass das Größte immer noch auf uns wartet. Zacharias jedenfalls schaut nicht auf sein persönliches Ergehen, das ist ihm ganz unwichtig geworden. Er hat den Blick für was Größeres, für das Heil, das Gott geschehen lässt, im Sinn. Das dritte und letzte, lass die Freude raus, denn jetzt beginnt mit dem kommenden Gottessohn das Leben. Zacharias weiß, von jetzt an wird alles anders sein. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Sein Sohn wird den Weg bereiten, denn Gott wird sein Volk besuchen und erlösen. Die Heilszeit ist angebrochen, die Freudenzeit ist da. Wie ist das bei uns? Kannst du das von dir so sagen? Seit Jesus in mein Leben gekommen ist, ist nichts mehr so, wie es war. Alles steht jetzt unter dem Vorzeichen der Erlösung, die geschehen ist und die in Jesus mich hineingezogen hat, aus lauter Güte. In den Tagen laufen unzählig viele Menschen rum, todtraurig. Ich habe das auch auf dem Weihnachtsmarkt beobachtet, wie viele Leute. Es ist eigentlich ein schöner Anlass, so auf dem Weihnachtsmarkt zu sein, zu genießen. Aber wie viele ist die Freude nicht anzusehen? Wie viele todtraurige Gesichter? Und alle Lichter und alles äußere Glitzerwerk der Adventszeit können diese Traurigkeit nicht in Freude verwandeln. Das kann nur einer, Jesus Christus, der in die Welt kam, um Verlorene zu erlösen. Diese Botschaft müssen alle Menschen hören, denn wie sollen sie sonst erfahren, dass wo es Erlösung gibt, Deshalb sind wir Christen in die Pflicht genommen, Wegweiser auf Jesus zu sein. Wir dürfen Wegweiser von uns sein. Es kommt nicht auf uns an. Wir sind nicht entscheidend. Wegweiser auf Jesus, auf ihn, auf den Heiland, auf den Erlöser, auf den, der alles vom Ende her gesehen gut machen wird. An uns müssen wir was entdecken von der Freude, die das Leben mit Jesus bringt. Wenn sie es an uns nicht sehen, an wem sonst? Wenn wir Christen nicht den Grund zur Freude haben, wer hat ihn dann? Also, lass die Freude raus. Andere dürfen sehen, dass wir von Jesus gepackt sind und dass man uns die Freude darüber abspürt. Advent heißt, Jesus kommt, er ist unterwegs. Genauso wirklich, wie er damals gekommen ist, wird er wiederkommen. Darauf warten wir. Also lass die Freude raus. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, und da kann man auch an manche schwierige und widerwärtige denken, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir können offenen, erhobenen Hauptes durch die Welt gehen. Wir können voll Freude durch die Welt gehen, weil unser Herr kommt und alles zurechtbringen wird. Ich möchte, dass ihr jetzt noch bewusst über diese starke Aussage nachdenkt. Ich will sie nochmal wiederholen. Lasst die Freude raus, denn Erlösung ist geschehen. Lasst die Freude raus, denn Gott erfüllt alle seine Zusagen. Lasst die Freude raus, denn jetzt beginnt mit Jesus das wirkliche Leben. Und da will ich euch jetzt die Chance geben, dass ihr das ganz persönlich zum Ausdruck bringen könnt. Jesus gegenüber, die Freude ihm gegenüber, die Dankbarkeit ihm gegenüber. Und lasst dir es von Gott zeigen, welche Menschen du sie nachher weitergeben sollst. Wir werden jetzt ein paar Augenblicke stille, bevor ich dann mit einem lauten Gebet abschließe. Herr Jesus, lass uns solche Leute werden, die wie bei einer Sprudelflasche, wo man den Deckel abschraubt, wo dann das sprudelige Wasser rauskommt, dass aus unserem Leben die Freude rauskommt. Danke, dass wir es nicht machen können, aber dass du es uns schenken kannst und dass wir uns auch daran erinnern dürfen, wie das war, als du uns errettet hast und dass wir uns über unsere Errettung freuen, hier und heute und jetzt. Dass wir uns darüber freuen, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir uns darüber freuen, dass du wiederkommen wirst, dass du dem ganzen Elend in der Ukraine, in Israel und in unserem persönlichen Leben ein Ende machst und dass du es gut machst. Danke, dass du selbst in die Trauer hinein diese Erkenntnis schenkst, vom Ende her gesehen wird alles gut, weil du dem Tod die Macht genommen hast und Leben und ewige Erlösung gebracht hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass die Erlösung passiert ist, dass das gilt. Vielen Dank, dass du alle deine Zusagen erfüllst. Und vielen Dank, dass es jetzt die Chance ist, mit dir ein neues Leben zu beginnen. Anders wie vorher, von der Freude gefüllt, von der Freude geprägt. Das schenk uns jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit, lieber Herr, und schenkst, dass wir es auch andere weitergeben können. Amen.